Sendung mit dem Dia. Hier ist Wunschklangkomm mit der Premierensendung von Tatort Kino für die 23. Kalenderwoche 2010. Was ist Tatort Kino? Tatort Kino ist Film im Radio. Das heißt jetzt nicht, dass wir euch hier Hörspiele vorspielen oder ähnliches, sondern wir versuchen einen generellen Überblick über das aktuelle Kino- und DVD-Geschehen zu bringen und haben immer in der Mitte der Sendung ein großes, langes Hauptthema. Heute werden wir uns mit Zeitreisefilmen beschäftigen. Was gibt es noch zu sagen, bevor wir damit loslegen? Mein Name ist Dia, wie schon im Intro angesprochen. Und ich bin seit meiner frühesten Kindheit ein wahnsinniger Kinofan. Was erwartet euch jetzt in der Sendung? In der Sendung erwartet euch erstmal Filmkritiken zu aktuellen Kino- und DVD-Releases. Zusätzlich eben das Hauptthema, wie besprochen, und Musik. Und zwar hier reine Filmmusik und jeweils zu unserem Hauptthema passend. Zusätzlich planen wir ja auch noch eine leichte Community zu errichten. Das heißt, wir haben eine eigene Webpage, die findet ihr unter www.tatortkino.de, ein Wort, und eine eigene E-Mail-Adresse. Ratet mal, wie die anfängt, mit tatortkino@ich.de. Ich schreibt man übrigens ISH, damit hier keiner auf falsche Gedanken kommt. An die E-Mail-Adresse solltet ihr mir tunlichst Reviews und vielleicht auch ein gesprochenes MP3-File schicken, was ich dann in der Sendung spielen kann. Auf der Webpage habe ich ein schickes Forum eingerichtet. Dort erfahrt ihr alles Neue über die Sendung und könnt euch auch selber ein wenig kreativ austoben. So, ehe wir jetzt in unser Hauptthema gehen, spielen wir am besten mal ein bisschen Musik. Und jetzt widerspreche ich natürlich schon meinem Konzept, indem ich etwas spiele, was nicht reine Filmmusik ist, sondern eigentlich schon ein Hit geworden ist, ohne den dazu passenden Film. Spielen wir doch mal Time After Time von Cyndi Lauper. Die Sendung mit dem Dia. Ja, das war doch mal eine wunderschöne Zeitreise in die guten alten 80er und da haben wir auch einen eleganten Schwung zu unserem Thema gemacht. Zeitreisefilme. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, da schwirren einem direkt Titel wie Zurück in die Zukunft oder Die Zeitmaschine durchs Gehirn. Ich werde in dieser Sendung vielleicht nicht so sehr auf die Klassiker eingehen, sondern ein paar Sachen nach vorne holen, die ihr nicht so gut kennt. Ja, also Zeitreisefilme gibt es eigentlich nicht erst seit 1960, seit der berühmten Time Machine, sondern selbst im Jahr 1913 wurde schon der allererste gedreht. Und zwar war es eine Verfilmung der berühmten Mark Twain Story Yankee at the Court of King Arthur, ein Yankee am Hofe König Arthurs, der danach auch noch mindestens 10 Mal verfilmt wurde. Leider ist der eigentliche Zeitreisegedanke bei diesem Film nicht so sehr im Vordergrund. Am Anfang gerät halt irgendjemand in einen Zeitstrudel und landet am Hofe von König Arthur und dieser moderne Mensch muss sich dann dort zurechtfinden mit den mittelalterlichen Gepflogenheiten. Nicht sonderlich spannend und dieser Film war auch nicht sehr überraschend, hatte das eben nur als kurzen Hintergrund. Der erste richtige Klassiker, wie so oft erwähnt, ist die Time Machine von 1960. Diesen Film hat wahrscheinlich jeder von euch mindestens 1 bis 2 Mal im Fernsehen gesehen und man erinnert sich gerne an die Morlocks und an die hübsche Zeitmaschine. Was an diesem Film natürlich faszinierend war, waren die Special Effects. Wenn also Rod Steiger in seine Zeitmaschine steigt und mittels Stop-Motion-Tricks gezeigt wird, wie die Zeit in rasender Geschwindigkeit vor ihm abläuft. Man erinnert sich, da gab es zum Beispiel einen Modeladen, in dem immer die neueste Mode präsentiert wurde und man sah dann die Schaufensterpuppen, wie sie in rasender Geschwindigkeit die Klamotten wechselten. Oder Steiger landete im Zweiten Weltkrieg, der ja nun, da der Film 1899 spielt, noch nicht stattgefunden hatte und man sah dann das brennende London und sein Erschrecken auf seinem Gesicht. Es war ein ziemlich brillantes Filmchen, aber es kam nicht zu einer Welle, weil man brauchte halt sehr, sehr teure Special Effects und man musste sich auch um die Story ziemliche Gedanken machen. Nicht so sehr in diesem Fall, weil er nun immer in die Zukunft gereist ist, aber überlegen wir mal, wenn wir in die Vergangenheit reisen und wir würden unseren Vater umbringen. Dazu aber später mehr, jetzt wieder erstmal ein bisschen Musik. Kommen wir mal zum Time Warp. Die Sendung mit dem Trier. So, liebe Leute, jetzt erhebt euch mal wieder vom Boden, wo ihr ja gelandet seid am Ende des Stücks. Zumindest ging es der Becky so, die hier rumgetanzt hat und heute die Technik macht. Becky, warum fasziniert dich denn der Time Warp so?
Also der Time Warp ist eine schöne Urlaubserinnerung von mir und jedes Mal, wenn das Lied läuft, muss ich tanzen. Und zwar sofort, es geht gar nicht anders. Ich muss einfach diesen Tanz tanzen. Wer den Film kennt, der kennt ja den Tanz dazu. Und wie der Dia gerade schon sagte, man fällt zum Schluss auf den Boden. Oder ja, von den Bühnen.
Man rollt dann hier so rum.
Nein, ich rolle nicht, ich kuller.
Ja, genau, genau. Du kannst auch nicht rollen, bist viel zu schlank zum Rollen.
Oh, danke.
Bitte. So, wollen wir mal wieder zum Thema zurückkommen? Oder sollen wir noch ein bisschen Musik machen?
Kommen wir erstmal noch zum Thema zurück.
Kommen wir doch mal zum Thema zurück.
Also du kommst zum Thema zurück. Ich halte mich dezent zurück, weil ich bin ja heute nur an der Technik. Mich hört man ja in genug Sendungen auf diesem
Stream. Ja, zum Beispiel im Sportmix, jeden Montag, ne, ab 9 Uhr.
21 Uhr, dann noch die Wiederholungen, die jetzt alle noch umgestellt werden und ja, muss man ja mal gucken. Ne?
Ja, irgendwann haben wir auch mal wieder einen Programmplan auf der Backpage.
Wenn Becky sich drum kümmern würde. Becky, okay. Ich zu meiner Verteidigung, ich habe mein Passwort vergessen, also
ne? Und also, ich habe noch keins.
Er hat keins, ich habe es vergessen, also gibt's keinen Programmplan. Bis mir jemand sagt, was mein Passwort ist.
Du. Okay, kommen wir zurück zu den Zeitreisen. Reisen wir also wieder ein wenig zurück in unserer Sendung. Nach der Zeitmaschine kam, wie gesagt, noch keine große Welle der Zeitreisefilme. In den 60er Jahren spielten sich Zeitreisen eigentlich tunlichst im Fernsehen ab. Da gab es zum Beispiel die Serie Time Tunnel, von der auch einige Episoden hier in Deutschland liefen. Und die beschäftigten sich, wie eben schon mal erwähnt, meistens mit Reisen in die Vergangenheit, um irgendwelche historischen Ereignisse zu ändern, zu verändern, zu verbessern oder meistens dann am Ende doch zu verschlimmbessern. War eine sehr witzige Show, hatte ein paar nette Effekte, aber konnte sich auch nicht so richtig durchsetzen. Waren 8 bis 9 Folgen und dann wurde es wieder abgesetzt. 1968 stürzte dann Star Trek auf die Welt ein und wie wir alle wissen, besteht eigentlich jede Star Trek-Serie zu 30% aus Zeitreise-Episoden. Da kümmerte man sich aber weniger um Problematik der Zeitreisen, sondern nutzte das nur so als Story-Element, um historische Ereignisse nachzuspielen oder ein paar neue Locations zu bringen. Nichts Besonderes. Auch Outer Limits und die Twilight Zone, die berühmte, hatten ihre Zeitreise-Episoden gehabt, aber es war nichts, was irgendwo beim Zuschauer hängen blieb. Anders war das da schon mit dem Planet der Affen. Auch wenn er ursprünglich kein Zeitreisefilm war, wenigstens für die Zuschauer, die ihn damals erstmals sahen, stellte sich am Ende heraus, dass unser Astronaut Charlton Heston dann doch in der Zeit zurückgefahren ist. Man erinnert sich an die schöne Szene mit der Freiheitsstatue, die halb im Sand vergraben ist, wie er davor kniet und überdramatisch sagt, mein Gott, Sie haben es getan! Schön kitschig und ein Klassiker der Filmgeschichte. Ehe wir uns jetzt tiefer hineinbewegen und auch mal endlich ein paar Filme besprechen können, denn ab den 70ern gab es auch Zeitreisefilme. Spielen wir wieder Musik? So, und da habe ich mir gedacht, da wir den Film als solches nicht erwähnen, werde ich zumindest ein bisschen Musik draus spielen. Kommen wir zu Terminator 2, dem Titelthema von Brad Fiedel. Die Sendung mit dem Bier. So, auch mal wieder ein schönes Stückchen zwischendurch. Kommen wir jetzt mal zur ersten Filmkritik. Im Jahr 1979 drehte Nicholas Meyer einen Film mit Malcolm McDowell, Mary Steenburgen und David Warner namens Time After Time. Wahrscheinlich kennt ihn hier so gut wie keiner. In Deutschland lief er unter Flucht in die Zukunft. Die Story ganz kurz. Malcolm McDowell spielt H.G. Wells, den Autoren, zur Jahrhundertwende und in seinem Haus taucht plötzlich der berühmte Killer Jack the Ripper auf. Dieser Jack the Ripper wird gespielt von David Warner und hat gerade seinen letzten Mord hinter sich gebracht, erledigt oder hat also seine Arbeit getan und flieht eben in dieses Haus und findet die Zeitmaschine von H.G. Wells und flieht mit dieser Zeitmaschine in die Zukunft, genau gesagt ins Jahr 1980. Die Zeitmaschine kehrt wieder zurück zu H.G. Wells ins 18. Jahrhundert logischerweise, weil sie muss ja am gleichen Platz wieder auftauchen. Und er verfolgt ihn nun in die heutige Zeit. Und dann sind diese beiden viktorianischen Männer in heutigen, 1980 halt, in der heutigen Zeit gefangen und versuchen dort mit dem Leben klarzukommen. Das Witzige und Interessante an diesem Film ist, Mary Steenburgen spielt eine junge Bibliothekarin, in die sich Malcolm McDowell verliebt, und da Malcolm natürlich logischerweise mit der heutigen Zeit ziemlich wenig klarkommt, entstehen sehr viele schöne komödiantische Elemente, und zwischen den beiden entwickelt sich eine hübsche und wirklich glaubhafte Liebesbeziehung, die so glaubhaft war, dass Steenburgen und McDowell nach dem Film geheiratet haben. Am Ende wird es dann nochmal zu einem ziemlich rabiaten Thriller, aber das Zeitreisethema wird eigentlich kaum noch angeschnitten. Nicht der beste Zeitreisefilm, aber zumindest einer, den man mal gesehen haben muss. Dann gab es als nächsten Film aus dieser Reihe, wahrscheinlich auch ein wenig davon beeinflusst, den Film Somewhere in Time. Und das ist nun ein wirklich ganz besonderes Stückchen Film. Da spielt Christopher Reeve, der vorher als Superman bekannt wurde, noch vor seinem Pferdeunfall, der ihn dann gelähmt hat, ein junger Mann, der eine alte Dame kennenlernt und sich sehr in diese alte Dame verliebt, obwohl sie mindestens 60 Jahre älter ist als er. Und sie stirbt dann und er versucht, zu ihr zurückzukommen, indem er sein Haus komplett im Stil der frühen 1920er Jahre einrichtet. Und sein Herz wirkt dann plötzlich als Zeitmaschine und sie kommen am Ende zusammen. Das war dann schon mal eine ziemlich interessante Variation zu dem Thema. Sowas hatte man früher noch nicht gesehen. Und Regisseur Jeanot Swark bringt es zustande, diesen sehr ruhigen und langsamen Film äußerst spannend zu gestalten und optisch sehr, sehr überragend daherkommen zu lassen. Auch ein Meisterwerk, was kaum einer gesehen hat. So, und ehe wir jetzt zu den 80er Jahren kommen und da natürlich zu einer richtigen Welle von Zeitreisefilmen, ihr wisst wahrscheinlich schon, was euch erwartet, spielen wir wieder ein bisschen Musik und als leichten Hinweis das Titelthema von Back to the Future, und zwar Power of Love von Huey, Dewey and the News. Die Sendung mit dem Krieger. Tja, irgendwie scheint es so, als würden wir immer und immer wieder in den 80ern landen. Zeitreisen haben das scheinbar an sich, dass man immer an den gleichen Punkten der Zeit wieder auskommt. Ja, die 80er. Die begannen zeitreisefilmmäßig, hört sich übrigens auch toll an, tolles Wort, mit dem Film Time Bandits 1981. Die Regie führte Terry Gilliam, der vorher nur bekannt war als Mitglied der Monty Python Komikergruppe und schon damals einen außergewöhnlichen Regiestil pflegte. Surreale Designs, sehr farbenfroh gehalten, sehr witzig von der Story her, also nicht nach geregelten Bahnen laufend, und allein durch die Besetzung der Hauptcharaktere durch Kleinwüchsige hob sich der Film schon sehr von der Masse ab. Und es war auch nicht so das normale Zeitreisethema, sondern es wurde einfach benutzt, um möglichst viele, möglichst verschiedene, sag ich mal, Sets reinzubringen, um verschiedene kleine Geschichten zu erzählen. Das nächste, was anlief, war die berühmte Terminator-Serie, durch James Camerons Terminator 2 sehr, sehr, sehr bekannt geworden, aber auch schon sein erster Film, Terminator, der zwar sehr billig produziert war, riss schon einige Wellen und war überaus erfolgreich. Aber zu den Terminators werden wir später nochmal irgendwann kommen, wenn wir den Science-Fiction-Film uns genauer angucken. Nächstens wieder so ein Ding, was jeder gesehen hat, die Back to the Future Serie. Wir haben mittlerweile ja auch schon ein Stück gespielt und auch die werde ich später nochmal weiter nach vorne holen. Da werde ich dann einen speziellen Gast haben, der einfach nichts anderes liebt, nicht so sehr liebt wie die Back to the Future Filme. Bill & Ted's Excellent Adventure aus dem Jahr 1989 war mit Keanu Reeves. Auch eine Zeitreisekomödie. Es scheint also so, als hätte keiner dieses Thema eigentlich richtig ernst nehmen wollen. Und deshalb werden wir das auch mal seitlich abhandeln und gleich zwar noch ein Stückchen daraus spielen, aber wir lassen den erstmal links liegen und kümmern uns um einen ganz, ganz seltenen gesehenen Film, der für mich das absolute Meisterwerk der 90er Jahre war. Es handelt sich um einen japanischen Film, namens A Paucity of Flying Dreams von Aigo Sugawa. Der Film beginnt damit, dass der Held in einem Krankenhaus aufwacht nach einem Flugzeugunglück und nur durch eine spanische Wand getrennt ist vom Bett seiner Nachbarin. Und wir sehen sie also noch nicht, wir sehen nur ihn, und die Nachbarin spricht ihn an und sagt, sie hätte jetzt sehr viel Lust auf Sex. So, und während sie sich nun selber Vergnügen verschafft, hört er also zu, und die beiden kommen danach auch ins Gespräch, und er merkt, er kann mit ihr sehr gut und er verliebt sich in ihre Stimme und in ihre Art. Und als dann die spanische Wand beiseite gezogen wird, muss er leider feststellen, dass die Dame schon 85 Jahre alt ist und vielleicht nicht unbedingt seinem Schönheitsideal entspricht, da er so um die 30 ist. Als er sie das nächste Mal trifft, ist das einige Jahre später, und verblüffenderweise ist sie jetzt jünger. Wir lernen also jetzt plötzlich kennen, dass sie rückwärts durch die Zeit altert. Und die beiden beginnen also eine Beziehung, und wir sehen verschiedene Vignetten aus ihrem Leben und wie sie immer jünger wird und er immer älter. Und es läuft dann eben wirklich auf ein Ende hinaus, was, sag ich mal, einigermaßen natürlich vorhersehbar ist, aber andererseits auch sehr unangenehm und sehr tief beim Zuschauer hängen bleibt. Ich möchte jetzt nicht so viel darüber verraten, falls der Film dann doch mal irgendwann weltweit auf DVD erscheint. Der ist also bis jetzt nur auf Festivals gelaufen und ist also sehr untergegangen. Für mich ist es der beste Zeitreisefilm, der jemals gedreht wurde, weil es eigentlich nicht um eine Zeitreise geht, sondern um eine Zeitverschiebung. Ja, wenn einem das jetzt sehr bekannt vorkommt, dann liegt das wohl daran, dass im Jahr 2008 ein Film mit Brad Pitt lief namens Der seltsame Fall des Benjamin Button, in dem Brad Pitt rückwärts altert. Allerdings muss man sagen, dass dieser Film einfach nicht konsequent war und doch sehr in Hollywood-Klischees erstickt ist, wohingegen sein japanisches Pendant doch sehr außergewöhnlich und sehr ernsthaft mit dem Thema umgeht. Speziell, wenn man halt bedenkt, dass das Mädchen irgendwann dann auch 3 oder 4 Jahre ist und die gemeinsame Vergangenheit, die sie mit ihrem sozusagen Vater dann hat, doch etwas seltsame Gedanken hervorruft. Also ein ganz, 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 ganz toller Film, nur leider weltweit nicht erhältlich. Weiter ging es in den 90ern mit einem Riesenerfolg. Auch da bin ich mir sicher, dass die meisten von euch den gesehen haben. Das ist Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Das war im Jahr 1993, auch unglaublich, dass das schon wieder 17 Jahre her ist. Und das war eine Zeitschleife, in der Bill Murray dort gefangen war. Eigentlich kein richtiger Zeitreisefilm, weil das Einzige, was er gereist ist, ist eigentlich immer nur ein Tag. Und wir erinnern uns natürlich gerne an den Titelsong aus diesem Film. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, um den mal zu spielen. Hören wir doch einfach mal Cher. Sendung mit dem Bier. So, und jetzt reisen wir wieder in die 2000er, kommen also dem heutigen Datum schon etwas näher. Und im Jahr 2000 ganz genau, da gab es einen Film namens Frequency, der auch eine sehr originelle Story hatte. Hier spielte James Casiel einen jungen Feuerwehrmann in der heutigen Zeit, der mittels eines alten CB-Funkgerätes Kontakt aufnehmen konnte zu seinem Vater, der 20 Jahre zuvor gestorben ist, ebenfalls Feuerwehrmann war. Und die beiden konnten sich dann also jetzt durch die Zeit kontaktieren und sich, ja, James Casiel versuchte also seinen Vater zu warnen, dass er nicht in dieses Haus geht, in dem er dann sterben musste. Sehr, sehr schöner Film, sehr originell gemacht, und diese Zeitverschiebung zwischen den beiden sorgt auch für reichlich Komplikationen und für ein sehr überraschendes Ende. Möchte ich jetzt auch nicht genauer darauf eingehen, sollte man sich aber angeguckt haben. 2001 kam dann eins der Highlights und einer der heutigen Kultfilme, Donnie Darko, in die Kinos. Wusste vorher auch keiner so richtig, was mit anzufangen. Rein storymäßig ging es eben um einen jungen Mann und seine Probleme mit seiner Familie und seine seltsamen Vorahnungen. Da lief dann ein menschengroßer Hase rum, der sich kryptisch äußerte und alles Mögliche, sehr verwirrend. Das war ein sehr interessantes Werk und stellt sich auch erst am Ende als richtiger Zeitreisefilm heraus. Großartiger Film. Auch hier wieder ab in die Videothek und leiht euch das Ding einfach. So, jetzt das erste große Ding, was ich entdeckt habe, sage ich mal. Das ist der Film Primer aus dem Jahr 2004. Und das ist nun wirklich ein ganz außergewöhnlicher Film. Der Film ist gedreht von Shane Carruth, der vorher noch nie etwas gemacht hat. Er hat die Hauptrolle und das Skript und die Regie geführt. Und der Film erzählt von zwei Jugendlichen oder jungen Studenten, die als Hobby eine Zeitmaschine bauen. Und zwar können sie damit in die Vergangenheit reisen, müssen allerdings mit ihrem Körper im Arbeitsbereich der Zeitmaschine bleiben, während sie diese Reise machen, und müssen auch versuchen, sich nicht selber zu begegnen während dieser Zeitreisen. Das führt dazu, dass sie die Zeitreise in einem alten Container installieren. Und wenn sie dann 2 Tage in die Vergangenheit reisen, sich für 2 Tage Nahrung und Getränke mitnehmen und in diesem Container bleiben, während sie diese Zeitreise durchführen. Leider gibt es ein bisschen Komplikationen und so laufen dann von diesen beiden Jungs mittlerweile dann 6 oder 7 Versionen in verschiedenen Zeitebenen herum. Und eine versucht, die andere auszutricksen. Der ganze Film endet in einer Sequenz, die von der Wirkung her ähnlich ist wie 2001, in dem es den Zuschauer ziemlich niedergeschlagen zurücklässt und man sich noch stundenlang danach Gedanken über das machen muss, was man da gesehen hat. Ich habe es damals mal irgendwann so beschrieben, dieser Film ist ein kompletter Mindfuck. Auch hier, er ist in den deutschen DVD-Theken, Videotheken darf man ja nicht mehr sagen, erhältlich. Allerdings muss man dann auch schon wirklich an der Kasse fragen, weil das nun nicht gerade der große Hit ist. Empfehlenswert auf alle Fälle, also 10 von 10 Sternen von mir. Der nächste Film aus den 2000ern, der erwähnenswert wäre Time Crimes von 2007. Das ist ein spanischer Film, eine sehr, sehr billige Produktion, und er fängt damit an, dass ein Mann in seinem Garten im Liegestuhl liegt und auf den gegenüberliegenden Wald guckt und dort irgendeine Bewegung feststellt. Und dann nimmt er sich sein Fernglas, guckt und sieht irgendjemanden in einem seltsamen Kostüm durch den Wald huschen und sich verstecken. Er geht der Sache also nach und findet in dem Wald eine nackte Frauenleiche und etwas weiter im Wald auch noch ein Haus, in dem ein seltsamer Wissenschaftler ist, der ihn dazu bringt, in ein Gerät einzusteigen. Der Wissenschaftler schließt den Deckel und der Held wacht auf 2 Tage vorher. So, und daraus entwickelt sich eine Story, die also dieses Rätsel des toten Mädchens als Grundlage nimmt für eine wahnwitzige Zeitreisestory mit mehreren Zeitsprüngen vor und zurück. Und der Held entwickelt sich im Laufe des Filmes von einem liebenswerten Loser zu einem knallhart agierenden Bösewicht. Aber er ist eigentlich auch nicht richtig böse, weil eigentlich ist der richtige Held ja noch der Gute, aber der andere Böse ist ja der Held aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit oder beides. Und also sehr verwirrend, sehr interessant und auf alle Fälle einen Blick wert. Ja, in den letzten Jahren gibt es dann auch wieder so eine kleinere Welle von Zeitreisenfilmen. Erwähnenswert wäre hier noch FAQ about Time Travel, also die Frequently Asked Questions about Time Travels. Das ist eine englische, ziemlich schwarze Komödie, die zu 95% in einem Pub spielt, in dem 4 Freunde einen feuchtfröhlichen Abend verleben und einer von denen ein Mädel kennenlernt, die behauptet, aus der Zukunft zu stammen. Und die Jungs müssen dann also sehr schnell feststellen, dass sich in der Toilette dieses Etablissements eine Zeitmaschine befindet, oder besser gesagt ein Zeitloch, und sie dadurch in verschiedene Zeiten reisen können. Allerdings können sie das leider nicht beeinflussen, wo sie gerade rauskommen. Hier sind auch wieder verwirrende Momente drin und herrliche Comedy, aber sehr, sehr englisch. Man muss also den englischen Humor auch mögen, um diesen Film zu mögen. Aber dann ist man damit sehr gut beraten. Ja, und im letzten Jahr, oder besser gesagt Anfang dieses Jahres, kam dann auch noch Hot Tub Time Machine in die amerikanischen Kinos, der allerdings wieder das übliche Klischee nimmt und 4 Freunde 20 Jahre die Zeit zurückversetzt, also in die 80er, und dann handelt der Film eigentlich auch nur noch in den 80ern. Das ist eigentlich nichts mehr als eine Parodie auf typische 80er-Jahre-Filme. So viel zu unserem Überblick über Zeitreisefilme. Und Ja, ich hoffe, das Thema hat euch Spaß gemacht. Zum Abschluss spielen wir jetzt noch einen schönen Zeitreisesong, und zwar den Titelsong aus dem Film Bill & Ted's Excellent Adventures mit dem Titel Play With Me. Die Sendung mit dem Krieger. So, ehe wir uns jetzt dem Film der Woche widmen, noch ein paar Worte zu unserem Konzept. Was wir hier noch so geplant haben, das sind unter anderem Verlosungen. Also wir werden demnächst auch ein paar DVDs hier anbieten können. Dann finden die Preisausschreiben allerdings nicht während der Radiosendung statt, sondern befinden sich auf unserer Seite www.tatortkino.de, die ihr jetzt schon mittlerweile gespeichert haben solltet. Außerdem geplant sind Geheimtipps, das heißt Filme, die keiner kennt außer mir und wo ich der Meinung bin, dass ihr die eigentlich auch kennen müsst, damit ihr ein bisschen Filmbildung bekommt. Ja, dann die DVD-Starts, die Kinostarts und als Serie planen wir ab der nächsten Ausgabe etwas über Hockeyfilme zu machen. Nun gibt es nicht sonderlich viele gute Hockeyfilme, also wenn man genau überlegt, sind das vielleicht 3 oder höchstens 4 und da muss man auch schon ganz gewaltig den Geschmack runterschrauben. Aber ich habe da so einige Sachen entdeckt, die euch wahrscheinlich gar nicht als Hockeyfilme bewusst sind. Und da wir ja hier nun bei Wunschklang bevorzugt auch die DEG behandeln, passt das eigentlich ganz gut, wenn wir das mal mit bei uns reinbringen. Also freut euch aufs nächste Mal, da haben wir dann auch schon ein wenig Hockey drin. So, das war jetzt zwar nur ein kurzer Break. Ehe wir jetzt zum Film der Woche kommen, spielen wir noch ein wenig Musik. Und zwar aus Donnie Darko, die Mad World Version, die Filmversion. Und zwar nicht die von Face No More. Okay.
All around me are familiar faces, worn out.
Die Sendung mit dem Krieger. Kommen wir jetzt also, wie versprochen, zum Film der Woche. Und da nun gerade in den Kinos zufällig ein Zeitreisefilm läuft, habe ich mir gedacht, den gucke ich mir doch mal an. Es handelt sich um Prince of Persia, Sands of Time, den ihr sicherlich geahnt habt. Und ja, bevor wir auf den Film eingehen, kurze Vorgeschichte. Ich habe damals auf meinem alten Amiga Anfang der 90er Jahre das Prince of Persia Spiel gespielt und das war ein von der Seite gesehenes Jump'n'Run Game mit verblüffend guten Animationen, sehr witzigem Leveldesign und sehr viel Spannung. Aber daraus hätte man natürlich keinen Film machen können. In den 2000er Jahren wurde die Prince of Persia Serie neu gestartet im heute üblichen 3D-Design mit Matrix-Effekten dabei. Und ab dem zweiten oder dritten Spiel, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, gab es dann eben auch die Möglichkeit, mittels Mausklick die Zeit minimal zurückzudrehen, um Situationen, in denen man gestorben ist, wieder rückgängig zu machen und nochmal neu anzufangen. Sozusagen eingebauter Cheat-Modus, was also normalerweise bei Videogamern nicht so gut ankommen würde. Auf diese Spiele bezieht sich jetzt also der Film von Mike Neville. Der hat übrigens vorher den Harry Potter Goblet of Fire gemacht, also ansonsten noch keinerlei größere Credits. Deshalb war ich da auch nicht so richtig gespannt drauf. Als Hauptdarsteller und Prinz fungiert Jake Gyllenhaal, der ja auch in Donnie Darko schon Erfahrungen mit Zeitreisen gesammelt hatte. Als Bösewicht hat man ihm Ben Kingsley gegenübergestellt. Das ist eigentlich auch eine ganz sympathische Auswahl, wobei Kingsley vielleicht auch mal was anderes spielen sollte als immer nur den Bösen. Ja, storymäßig, der Film beginnt wie eine Allegorie auf die amerikanische Politik. Das heißt, es werden in einer Nachbarstadt, also es spielt natürlich logischerweise im Mittelalter in Persien, es werden in einer Nachbarstadt verbotene Waffen entdeckt und der persische King geht dann also hin und fällt in diese Stadt ein, um die verborgenen Waffen zu finden, die aber komischerweise gar nicht da sind. Was da ist, ist ein magischer Dolch, der mit dem titelgebenden Zeitsand gefüllt ist und der die Fähigkeit hat, die Zeit rückwärts laufen zu lassen. Was sich nun entwickelt, ist eine süße Liebesgeschichte zwischen dem Prinzen, der nur ein angenommener Sohn des Königs ist, und der Statthalterin dieser überfallenen Stadt, die fliehen müssen, weil irgendjemand seinen Vater umgebracht hat. Und sie rennen dann durch die Wüste und erleben verschiedene Abenteuer. Und das Ganze entwickelt sich zu einer Art Indiana Jones Film. Auch die Charaktere passen dort in diese Richtung ganz gut rein. Es ist sehr unterhaltsam, sehr actionreich und verblüffenderweise sind die Action-Szenen auch nicht nur mit Computereffekten aufgebaut, sondern man kann tatsächlich noch nachvollziehen, was dort passiert, ohne dass es gleich ins Übermaß abdriftet. Alles in allem ist Sense of Time ein unterhaltsamer kommerzieller Film aus den Disney-Studios und das heißt, er sieht so aus und er fühlt sich so an wie die Piraten der Karibik-Filme. Und mehr habe ich nicht erwartet, mehr habe ich nicht bekommen. Ich bin im Endeffekt ganz zufrieden mit dem, was ich gesehen habe und kann ihn auch weiterempfehlen, wenn ihr die 8 Euro übrig habt. So, und jetzt noch ein schönes Zeitreisestück Musik, bevor wir dann leider schon zur Verabschiedung kommen müssen. Wir schaffen es wohl nicht mehr, die DVD der Woche reinzubringen. Wir haben uns hier wohl ein wenig verlabert. Aber beim nächsten Mal plane ich dann etwas besser. Okay, als vorletztes Stück der heutigen Sendung dann das symphonische Titelthema zu Back to the Future, damit wir das dann auch mal abgehakt haben, damit ihr mal hört, welche Musik wir normalerweise spielen würden. Die Sendung mit dem Bier. So, das war jetzt wirklich mal eins meiner Lieblingsstücke und ich werde auch demnächst viel mehr von meinen Lieblingsstücken spielen müssen. Auch wenn der Becky das gar nicht so gefällt. Becky, was sagst du denn so zu unserer ersten Sendung?
Nice, nice.
Ja, hat dir gefallen?
Ja, ist ja jedem das seine. So Zeitreisenfilme sind jetzt nicht mein Ding, aber es gibt bestimmt Dinge, ein Film, die du auch mal besprechen wirst, wo ich dann hier neben sitze und wieder fleißig an irgendwelchen Knöpfen spielen darf.
Ja, genau, du spielst ja unheimlich gerne an Knöpfen. Und du kullerst ja auch gerne rum, ne? Das hat man ja schon festgestellt. Ja. Okay, was ist eigentlich so bei Wunschlang sonst noch so geplant an neuen Sendungen demnächst?
Also, es gibt definitiv 2 neue Musiksendungen.
Hört sich gut an.
Komischerweise bin ich bei beiden irgendwie dabei, weil es beides so meine Musikrichtung ist. Also wer mich kennt, wer den Sportmix hört, der weiß, was da läuft und was dann die Ohren aushalten müssen.
Ja, Ohren aushalten haben wir bei meiner Show ja auch. Also da werden die Leute sich auch etwas wundern wahrscheinlich.
Dafür gibt es uns ja.
Ja, eben. Wir sind ja etwas außergewöhnlich. Ja, ansonsten die Programmplanung, wie sieht es damit aus?
Ja, also wir sind arbeiten jetzt auf Hochtouren durch die neuen Shows, gibt es natürlich Verschiebungen im Programm, das muss durchgesprochen werden, was fällt wann, wie, wo weg, was wird ersetzt, wann kommt was. Also alles Weitere dazu findet ihr natürlich schnellstmöglich unter www.wunschklang.com. Ein Newsletter wird es natürlich dann auch geben. Und
ja. Und außerdem ist das dann auch verlinkt auf www.tatortkino.de. E-Mail-mäßig erreicht ihr unsere Show unter tatortkino@ich schreibe mal mit ish.de. So, und dann hoffe ich mal, von euch Reaktionen zu hören, per E-Mail oder als MP3-Files. Und verabschiede mich jetzt mit einem sehr, sehr schönen, klassischen und ruhigen Stück, und zwar aus dem Soundtrack zu Somewhere in Time von John Barry, das Titelthema. Und damit schmeiße ich euch jetzt raus. Tschüss, bis nächste Woche.
Du schmeißt sie nicht raus, ich schmeiß sie raus und ich sag jetzt auch Tschüss.
Okay, tschüss.